Guten Morgen, liebe Klasse. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wer hätte es gedacht, aber es gibt jetzt vor der Messe doch nochmal eine kleine Spezialfolge. Und zwar war ich ja vor 2 Wochen auf dem Pegasus-Pressetag. Und ich möchte euch natürlich schon nochmal von den Neuheiten erzählen, die uns da vorgestellt worden sind. Bevor wir das machen, möchte ich aber nochmal die Chance nutzen, um auf ein paar kleine Sachen hinzuweisen, die jetzt dann auf der Messe stattfinden. Vielleicht hört ihr die Folge ja noch rechtzeitig oder sogar auf dem Weg. Insofern denke ich mal, es erreicht schon noch ein paar. Und zwar möchte ich einmal darauf hinweisen, wir können zwar selber leider nicht dabei sein, weil wir erst Samstag und Sonntag kommen. Ich würde gerne hinweisen auf eine Veranstaltung am Donnerstag. Und zwar im Raum M könnt ihr von 16 bis 18 Uhr mit Podcastern und Blogger bzw. Bloggerinnen spielen. Das sind so die üblichen Verdächtigen da. Also ihr trefft dort die Bretterwisser, den Haschimiten für die Würfelwerfer, die Brettspielpoetin, den Spieleleiter und so weiter und so fort. Ihr findet dazu auch Infos auf der Seite vom Organisator. Das ist nämlich ohne Q. Vielen Dank nochmal für die Mühe, die du dir da gemacht hast. Aber auf ohneq.de, also ohneq.de, findet ihr Informationen dazu. Also wer mal Lust hätte, gegen Podcaster und Blogger zu spielen auf der Messe, Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, Raum M. Ja, und dann möchte ich einfach nur nochmal den Hinweis geben, es gibt auf der Messe zwar ganz viele Spiele auszuprobieren und das soll natürlich auch jeder gerne und ganz viel machen. Es wird leider immer nur dann vergessen, dass es noch ganz viele andere Nebenschauplätze gibt, die auch ganz interessant sind. Wie zum Beispiel der Stream, den Hunter und Kron organisieren, was super cool ist. Die haben jetzt auch einen eigenen Stand diesmal. Da kann man auch einfach zugucken. Das heißt, wer mal gucken will, wie so ein Stream funktioniert, geht da hin und schaut euch ein bisschen Hunter und Kron an. Genauso interessant sind, denke ich, auch Stände, die zwar was mit Spielen an sich zu tun haben, aber nicht von den Verlagen sind. Also zum Beispiel die Spieleautorenzunft, die SAZ, die freut sich bestimmt über Besucher. Es gibt einen Stand der verschiedenen Spieleclubs in Deutschland. Die freuen sich sicher auch sehr über jeden Besucher. Oder die Spielmagazine wie die Spielbox, die Spielerei und die Fairplay, die teilweise auch noch ein bisschen Rahmenprogramm wie ihre Rankingliste oder die Kleinverlagsrallye bieten. Die freuen sich sicher auch über jeden, der kommt. Oder schaut euch einfach mal zum Beispiel die Möbelstände an, wo man sich dann Tische und andere Accessoires kaufen kann. Also haltet die Augen offen. Es gibt auf der Messe viel, viel mehr zu entdecken als einfach nur die Spiele. Ja, und wie gesagt, die Stände freuen sich auch, wenn sie Besucher bekommen. Dann möchte ich nochmal auf unser eigenes Programm auf der Messe hinweisen. Wir haben uns ja ein bisschen was vorgenommen. Ich lese nochmal im wirklichen Schnelldurchlauf vor, wen wir treffen, und ihr dürft uns immer noch gerne bis, sagen wir mal, Freitagabend Fragen schicken an die Interviewgäste. Vielleicht können wir es ja einbauen. Also, ihr könnt uns Fragen schicken zu Benjamin Schönheiter, DLP Games, Andreas Steiger, No Pun Included, Marco Teubner, Friedemann Friese, Feuerlandspiele, Mike für Solarius Mission, Antoine Bozard, Andreas Odenthal, also Ode, Vincent Dutré, Michael Schmidt, Tony Boydell, Carsten Höser, Amigo und Robin Declare für Asmodee. Dann möchte ich auch nochmal kurz 2 Podcasts empfehlen für alle Leute, die denken, sie sind immer noch nicht richtig vorbereitet für die Messe. Hört euch doch nochmal den Haschimitenfürsten an. Die besprechen in ihrer neuen Ausgabe, auf was sie sich so freuen. Und die Bretterwisser haben vor einem Monat, denke ich mal, ungefähr auch schon eine kleine Vorschaufolge gemacht. Und natürlich könnt ihr auch bei uns nochmal reinhören in unsere Folge, in der wir uns ein bisschen mit der Messe selber beschäftigt haben. Okay, aber so viel dazu. Dann gehen wir mal über zum Pegasus-Pressetag. Am Anfang nochmal vielen Dank an den Verlag für die Einladung. Peter Berneiser war sehr nett. Leider war ich an dem Tag, wie schon erwähnt, alleine. Der Daniel konnte nicht aus Fürth kommen. Das wäre dann doch ein bisschen weit gewesen an einem Freitag. Und außerdem ging das am Vormittag schon los. Also das hätte einfach nicht geklappt. Es ging los vormittags um 11, ich bin dann direkt nach der Schule hingefahren und ja, habe schon gedacht, ich bin ein bisschen zu spät, aber ich bin dann gerade noch so rechtzeitig gekommen und stand dann aber auch immer noch in der Schlange beim Anmelden, und das war schon das erste witzige Erlebnis an dem Tag. Wie ich nämlich später rausgefunden habe, bin ich hinter Benny Turk gestanden von Brettspieleblog, und das kommt in seinen Videos immer gar nicht so rüber, aber der ist so ein totaler Riese. Ich habe immer gedacht, der wäre, weiß ich nicht, 1,75 groß, aber er scheint ein relativer Sitzzwerg zu sein, denn als ich dann hinter ihm stand, war er auf einmal sogar noch einen Kopf größer als ich, und ich bin jetzt gar nicht nicht mal so klein. Also da war ich erstmal baff. Ja, dann wurden wir vom Pegasus Verlag in Gruppen eingeteilt. Es gab 4 Zeitslots über den Tag verteilt, 2 vormittags, 2 nachmittags. Und man hat dann immer in Gruppen zu 8 Leuten ungefähr die Spiele von den Redakteuren oder den Verantwortlichen erklärt bekommen. Da ich halt relativ spät war, musste ich dann nehmen, was ich noch kriegen konnte sozusagen. Aber ich fand das eigentlich gar nicht so schlimm. Die meisten hatten sich, denke ich mal, auf das Orakel von Delphi oder Great Western Trail gestürzt. Aber da habe ich mir gedacht, das sieht man früher oder später sowieso. Also ich war dann eigentlich mit den Gruppen, die noch frei waren, gar nicht so unzufrieden. Und ich habe mir dann zuerst in einer Gruppe Raptor und Brave Rats angeguckt. Dann war ich in der zweiten Gruppe bei Im Wandel der Zeiten das Kartenspiel und Port Royal unterwegs. Nach der Mittagspause habe ich mir dann Design Town und Camel Up Cards angeguckt und in der letzten Gruppe war ich dann noch bei Chariot Race. Und ich fand, das waren alles sehr interessante Gruppen und die werde ich jetzt mal einzeln durchgehen. Orakel von Delphi kann ich sogar auch was zu sagen. Das haben wir nämlich netterweise dort schon bekommen vom Verlag und ich habe das jetzt auch schon 2-3 Mal gespielt. Und Camel Up Cards kommt auch nochmal zusammen mit Orakel von Delphi vor. Und zwar war ja vor 2 Wochen der Stefan Kessler bei mir zu Besuch und wir haben ein schönes Spielewochenende gemacht, wobei ja auch die letzte Team-Teaching-Folge entstanden ist. Und während dieses Gesprächs ist dann auch noch ein bisschen was zum Pegasus-Pressetag abgefallen. Das packe ich jetzt hier mit rein. Das sind dann eben die Besprechungen zu Orakel von Delphi und Camel Up Cards zusammen mit Stefan noch. Also nicht wundern, wenn am Ende des Podcasts auf einmal noch jemand mit dabei ist für die letzten 5-6 Minuten. Aber das liegt einfach daran, dass wir an dem Tag schon drüber gesprochen haben und ich muss ja das nicht alles doppelt machen. So, aber dann fangen wir erstmal an mit Raptor und Brave Rats. Raptor ist ja eigentlich letztes Jahr schon erschienen bei Matago. Ist ein reines Zweispielerspiel von Bruno Catala und es geht einfach darum, dass ein Spieler die Dinosaurier steuert, nämlich die Raptoren. Also eine Mutter und ihre, ich glaube, sind 4 Kinder. Und der andere spielt die Forschergruppe im Dschungel, die die Dinosaurier einfangen will. Und es ist ein asymmetrisches Spiel. Das heißt, die Dinosaurier haben natürlich leicht andere Fähigkeiten als die Forscher. Es haben aber beide Spieler ein Deck von Karten mit der gleichen Anzahl. Also es gibt einmal die 1, einmal die 2 und so weiter bis hoch zur 9. Der Gag ist jetzt, man hat immer 3 von diesen Karten auf der Hand. Also die werden gemischt und dann gezogen, hat man 3 auf der Hand. Beide Spieler wählen gleichzeitig eine Karte aus. Die wird dann auch gleichzeitig aufgedeckt. Und jetzt nehmen wir mal an, die Dinosaurier haben die 5 gewählt und die Forscher haben die Karte mit der 2 gewählt. Dann darf die niedrigere Karte die Aktion ausführen und die höhere Karte hat die Anzahl von Aktionen, die der Differenz der beiden Karten entspricht. Also in dem Fall 5 minus 2, 3. Also der mit der kleineren Zahl darf die Kartenaktion machen, der andere darf die Differenz der Anzahl an Aktionen machen, die halt dem Charakter entsprechen. Also jeder Charakter hat noch unabhängig von den Kartenaktionen. Ja, und daraus ergibt sich eigentlich ein ganz netter, kleiner, ja, vielleicht sogar Psychokrieg. Welche Karte möchte ich wann ausspielen? Und auf dem Spielbrett wird es natürlich dann auch sehr interessant, wo die Dinos hinziehen, wo sie sich verstecken. Also es gibt da noch so kleine Felsen und Bäumchen, die dann im Weg liegen können auf diesem Dschungelplan. Und dann geht es einfach nur darum, wer schafft es zuerst, entweder als Forscher alle Dinos mit wegzunehmen. Ich glaube, 3 braucht man. Das heißt, sie muss man einfangen und zu seinem Jeep bringen. Oder die Dino-Mutter schafft es eben, ihre Kinder zu retten, bevor die Forscher sie eingefangen haben. Und das ist wirklich ein sehr flott gespieltes, ja, schönes Duell. Das ist ein richtig gutes Zweispiel. Das hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und nochmal schöne Grüße auch an Klickenabend, die das zusammen mit mir getestet haben. Also wir waren sofort drin. Wir hatten richtig viel Spaß. Die 5-Minuten-Erklärung vom Redakteur haben auch vollkommen gereicht. Material war auch schön. Schöne Miniaturen für die Dinos und für die Forscher. Also das kann man eigentlich nur empfehlen. Das wird so irgendwas 25 bis 30 Euro kosten. Vielleicht kann man noch ein bisschen warten, bis es ein bisschen billiger wird. Aber an sich ist das sein Geld schon wert. Und ich denke, durch die taktische Tiefe, die da drin steckt, spielt sich das auch nicht besonders schnell aus. Also Raptor ist definitiv eine Empfehlung von mir. In der gleichen Gruppe haben wir uns dann noch Brave Rats angeguckt, also die mutigen Ratten, Brave Rats. Und es ist eigentlich ein bisschen wie, könnte man sagen, Love Letter auf Meth oder auf Speed. Es geht nämlich einfach um schottische Ratten, die sehen ein bisschen aus, als könnten sie bei Braveheart mitspielen. Und wer Love Letter noch nicht kennt, das ist so, man hat Karten 1 bis 9. Jede Karte hat eine besondere Fähigkeit und dann spielen die Spieler die gleichzeitig aus. Und das sind dann einfach Karten, die zum Beispiel dann sagen, vergleich die Karten miteinander und der die höhere Zahl hat, verliert die Runde. Oder wenn einer den Prinz ausspielt und der andere hat die Prinzessin gewählt, dann gewinnt automatisch der Prinz, weil die Prinzessin mit dabei ist. Also solche Kombinationen gibt's da. Und es werden einfach so viele Runden gespielt, bis einer 4 Runden gewonnen hat. Also Best of 7, könnte man sagen. Und das war auch super cool. Also das hat, wie gesagt, das ist ein Love Letter eigentlich mit ein bisschen mehr Pfiff drin. Also da sind die Karten an der einen oder anderen Stelle ein bisschen fieser. Aber wer halt ein bisschen mehr Pfeffer drin haben möchte in seinem Love Letter, da ist er richtig bedient. Und auch das ist für den Preis, den es wahrscheinlich kosten wird, ich denke mal 7-8 Euro, ist das wirklich eine Empfehlung wert. Schönes Spiel. Also Brave Red jetzt auch eine Empfehlung. Danach ging es weiter und dann haben wir uns in der zweiten Gruppe im Wandel der Zeiten das Kartenspiel angeschaut. Das heißt ja im Original Guns and Steel. Es ist einfach so, dass Pegasus die Lizenzrechte an diesem Titel hat im Wandel der Zeiten und ja, man kann das in dem Spiel schon wiederfinden. Dieses ganze Thema, dementsprechend haben sie das Spiel dann so genannt. Es geht in dem Spiel darum, dass man multifunktionale Karten hat. Die können also entweder einmal als eine Entwicklung stehen oder als ein Rohstoff. Und eigentlich geht es darum, seine Maschine möglichst schnell und gut zum Laufen zu bringen. Aber gewisse Militärkarten, die es gibt, kann man auch ein bisschen Einfluss auf die Mitspieler auswirken. Aber im Prinzip hatte ich zumindest jetzt so das Gefühl, es ist erstmal relativ interaktionsarm. Es wurde aber auch schon von den Redakteuren vor Ort gesagt, dass dann die Erweiterung in der deutschen Version gleich mit drin sein wird. Und da geht es dann wohl auch ein bisschen knackiger zur Sache. Aber so an sich ist es erstmal, jeder startet mit einer gleichen Anzahl an Ausstattung und man versucht die Ressourcen einfach möglichst schnell so hinzubiegen, dass man eine gut geölte laufende Maschine hat. Aber wer auf so Kartenspiele steht, der ist da, denke ich, auch ganz gut bedient. Meins war es jetzt nicht so, aber ich denke, es wird seine Fans finden. Also es war jetzt wirklich kein schlechtes Spiel, aber man muss halt eben dran denken, es braucht so 10, 15 Minuten, bis es mal ins Rollen kommt. Ganz kurz haben wir uns dann noch Port Royal unterwegs angeguckt. Es wird wohl so eine Art kleine Version des Spiels sein. Ein bisschen abgespeckt, weniger Karten drin. Ich denke mal, dass man es ein bisschen im Supermarkt oder beim Müller oder in irgendeiner Spielwarenabteilung am Grabbeltisch verkloppen kann für 5, 6 Euro. An sich ändert sich da nichts an dem Spiel. Wie gesagt, es fehlen nur ein paar Karten. Dadurch geht das Ganze ein bisschen flotter. Allerdings ist es auch interessant für alle Leute, die Port Royal schon haben, denn es sind 2, 3 neue Karten jetzt mit drin, die es in dem alten Spiel nicht gab. Dementsprechend kann man sich das auch als Erweiterung kaufen, wenn man möchte. Ja, ansonsten muss ich nicht viel dazu erzählen. Es ändert sich wirklich nichts an dem Spiel. Port Royal ist jetzt auch schon so bekannt, das muss ich nicht nochmal extra erklären, denke ich. Aber wie gesagt, wer Interesse daran hat, das vielleicht in einer kleineren Ausgabe unterwegs dabei zu haben oder vielleicht als Erweiterung fürs Grundspiel, der kann sich auch gerne Port Royal nochmal kaufen. Nach der Mittagspause ging es dann weiter in der dritten Gruppe mit Design Town. Da muss ich ehrlich sagen, das war die erste Enttäuschung an dem Tag eigentlich für mich. Im Prinzip geht es damit los, dass jeder die gleiche Anzahl von Gebäudekarten in der Hand hat. Und in diesem Spiel versuchen wir jetzt mit diesem Deck, was man immer hat, einfach Punkte zu generieren. Es gibt auch schon ein bisschen länger das Spiel. Im Original heißt es Flip City und das wird eigentlich auch dem Spiel ein bisschen gerechter, der Titel, finde ich, weil es funktioniert so, dass man Karten hat und auf der einen Seite ist zum Beispiel eben das Wohnhaus und ich kann es dann später für gewisse Kosten auf die Rückseite umdrehen und dann ist es ein Wohnblock, war es, glaube ich. Kann man praktisch upgraden. Und das Spiel endet dann zu einem gewissen Zeitpunkt, wo jemand so und so viele Punkte erreicht hat. Der Kniff ist jetzt, dass man gewisse Karten immer ausspielen muss, wenn sie kommen, wie zum Beispiel das Wohngebäude, die einem aber auch so einen kleinen, ja, aggressiv guckenden Smiley zeigen, einen roten, also ein Trauergesicht und kein Happy Face. Und wenn man von den 3 gesammelt hat, ist der Zug sofort vorbei. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen eine Push-Relax-Sache. Ich habe zum Beispiel schon einen roten Smiley da liegen und dann ist die nächste Karte in der Hand ein Wohnblock und dann ist natürlich die Frage, spiele ich den jetzt aus? Weil wenn ich den hinlege, muss ich dann, das ist seine Spezialfähigkeit, auch die nächste Karte noch hinlegen. Wenn es dann wieder einer ist, dann habe ich mit den 3 Karten 3 rote Smileys und damit wäre es vorbei. Interaktion, ehrlich gesagt, habe ich da so gut wie gar nicht gemerkt. Also es wäre für mich am ehesten ein Spiel, was ich vielleicht solo spielen würde auf einer Zugfahrt oder im Zug. Da ist das noch okay. Aber ich denke, so leid es mir tut, weil es war wirklich schön designt. Also es sah richtig gut aus. Aber ich glaube, das spielst du 4, 5 Mal und dann ist da leider ein bisschen der Dampf raus. Scheint leider so eins der typischen Pegasus-Kartenspiele zu sein, was 10 Euro kostet in so einer kleineren Box. Und dann ist es aber relativ schnell durchgenudelt. Vielleicht liege ich aber auch total falsch, aber in dieser Testrunde hat es mich jetzt nicht so wirklich überzeugt. Ganz anders das Kartenspiel, was wir in der gleichen Gruppe noch testen konnten, und zwar Camel Up Cards. Richtig schöne taktische Variante von dem großen Brettspiel Bruder. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, aber dazu sagen dann später der Stefan und ich noch ein bisschen was. Es ist auf jeden Fall so, dass dieses Chaotische aus dem Brettspiel rausgenommen wird und es eher eine taktische Sache wird, weil man ein paar Bewegungskarten der Kamele kennt und das artet in so eine Ich-lese-mein-Gegner-Sache aus ein bisschen, aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Richtig coole Kartenadaption. Die letzte Gruppe, in der ich dann war, die hatte sich nur ein Spiel angeguckt, aber dafür in einer richtig schönen großen Ausgabe draußen im Hof. Das war so ein Ding, was man sich am liebsten in den Garten stellen würde, so ein richtig großer Bartisch, an dem man ran konnte. Und zwar rede ich von Chariot Race, das ist das neue Spiel von Matt Leacock. Das ist definitiv ein richtig schönes Familienspiel. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich da ein bisschen voreingenommen bin, weil halt eben diese große Aufmachung so geil war da draußen auf dem Hof. Aber es ist richtig schnell zugänglich. Also ich habe dann zwar am Anfang noch 2, 3 Mal einen Fehler gemacht, das lag aber eher daran, dass ich, glaube ich, nicht richtig zugehört habe. aber an sich sind die Regeln super eingängig. Man kann eigentlich nach 15 Minuten spätestens losspielen und es hat ein echt cooles Thema. Das gab es natürlich schon öfter mal, aber ich habe es jetzt zumindest schon länger nicht mehr gesehen. Und zwar sind wir einfach Wagenfahrer in einem antiken Wagenrennen, also im Kolosseum in Rom vielleicht. Es hat so ein bisschen Ben-Hur-Touch und es ist eigentlich ein Würfelspiel. Über die Würfel wird dann gesteuert, wie schnell kann ich fahren, kann ich die Spur wechseln, kann ich vielleicht auch Krähenfüße ausschmeißen, den anderen irgendwie ein Hindernis vor die Füße werfen. Ja, und je nachdem, wie schnell ich da durch das Kolosseum baller oder irgendwie hinten drauf eier und sonst irgendwelche Sachen mache oder durch so Krähenfüße fahre, kriege ich dann Schaden. Und natürlich muss ich da ein bisschen regulieren, wie schnell mag ich fahren, um vielleicht noch Schaden abzuwenden und so weiter und so fort. Also da gibt es ein paar ganz nette Entscheidungen. Aber an sich ist es ja so ein King of Tokyo auf der Strecke. Also einfach würfeln und versuchen damit den anderen irgendwie platt zu machen oder zu überholen. Richtig feines Familienspiel, da kann ich mir gut vorstellen, wie man damit zu Hause sitzt und ja, alle feuern so ein bisschen den eigenen Wagen an und dann und man kracht in den anderen rein. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das kann ich schon sehen, dass das ein Erfolg werden könnte, denke ich, für Pegasus-Spiele, zumindest im Familienspielerbereich. Ja, das waren dann meine vier Gruppen. Natürlich wurde noch viel mehr vorgestellt. Bin ich aber, ja, wie gesagt, leider nicht drin gewesen in den Gruppen. Ich möchte aber vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, was die anderen halt erzählt haben über die Spiele, die sie da gesehen haben. Viele von den Spielen, die ich nicht gesehen habe, die wurden zum Beispiel auch abgedeckt bei den Bretterwissern. Die haben auch eine extra Folge dazu gemacht, wie sie beim Pressetag gewesen sind. Zumindest der Matthias. Zusammen mit Christoph Post von der Brettspielbox und dem Tim Koch von den Spielfreunden oder der Spielfreudeln. Da kann man auf jeden Fall auch gerne nochmal reinhören. Also was ist noch übrig? Glück auf das Kartenspiel habe ich leider überhaupt gar nicht gesehen. Also da kann ich nichts zu sagen, möchte ich auch nicht, sonst artet es ja in Mutmaßung aus. Mystic Veil, haben die anderen erzählt, war wohl wirklich ein nettes Ding. Führt ja den ganz neuen Mechanismus des Card Crafting ein, also nicht nur ein Deckbuilder, sondern man hat diese leeren Folien, in die man dann andere Karten reinschieben kann und die ergänzen sich dann irgendwann so, dass man eine dreiteilige Karte hat mit drei Eigenschaften drauf. Und diese Karten kann man sich halt ganz wild zusammenstellen, wie man sie möchte und thematisch geht es einfach darum, dass das Ganze in einem ja, verzauberten Tal vielleicht stattfindet. So könnte man es, denke ich, umschreiben. Und man muss möglichst viel Mana kriegen und dieses Tal so ein bisschen schön machen. Bis man da mal alle Kombos raus hat, dauert, denke ich, ein bisschen. Die anderen haben aber auch schon gemeint, man hat es wohl relativ bald ausgespielt, vermuten sie. Ist aber nicht so schlimm. Es kommt dann auch bald schon die erste Erweiterung dazu raus. Und dann hat man da, denke ich, einen guten Pool, aus dem man da wählen kann, dass man sich seine eigenen Karten schön zusammenstellen kann. Es dauert wohl auch so 10, 15 Minuten, bis es mal so ein bisschen in Gang geht, weil jeder halt erstmal seine Karten aufbaut und schaut, wie er die zusammenstellt, aber dann entwickelt es wohl schon ein bisschen Dynamik. Das Material ist anscheinend auch gut. Das heißt, der Druck auf den Folien für die Karten ist so gut, dass man es immer mal wieder in diese Halterung reinschieben kann, ohne dass es dann gleich abreibt und hat auch eine entsprechende Dicke. Alle, die es gespielt haben, haben eigentlich gemeint, sie empfanden das als gut. Dann natürlich noch der große Titel von Eggert Spiele bei Vertrieb im Pegasus Verlag ist Great Western Trail von Alexander Pfister. Ich habe es mir auch nur mal ganz kurz angeguckt, als andere gespielt haben. Da habe ich mal über die Schulter geschaut und das, was ich da gesehen habe, hat mir eigentlich schon gelangt, um zu sagen, das wird auf jeden Fall wieder ein Kracher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in die Hose geht. Ich habe es allerdings nie in der vollen Länge gesehen oder selber mal gespielt, aber allein schon, wie das grafisch gestaltet ist und wie das so ineinander gegriffen hat, hat die 10 Minuten, die ich zugeguckt habe, wirklich gut ausgesehen. Ich denke, es wird super, aber das ist noch kein fundiertes Urteil. Wer sich dazu noch ein bisschen informieren möchte, darf auch gerne mal bei den Kollegen von Spiel doch mal reingucken auf ihrem YouTube-Kanal. Die haben sowieso den ganzen Tag alles mit der Kamera festgehalten. Also ich denke, da kriegt man eigentlich zu jedem Spiel, was da vorgestellt worden ist, einen netten Eindruck. Und der Benny Turk hat natürlich auch schon ein Let's Play dazu gemacht, direkt an dem Tag noch. Also auch beim Brettspielblog auf YouTube kann man sich Great Western Trail auch nochmal genauer angucken. Was es leider nicht gab vor Ort und was ich so mitgekriegt habe, wird es wohl auch nicht mehr fertig zur Messe. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das war wohl, glaube ich, so der Tenor, war die Roll for the Galaxy Erweiterung. Ich drücke mir selber ganz fest die Daumen, ich hätte es nämlich wirklich gerne, aber es hieß, es könnte wohl eng werden. Die stand da also nur von Rio Grande Games noch auf Englisch rum. Dementsprechend haben wir das auch nicht gespielt, kann ich leider auch nichts zu sagen. Imperial Settlers kommt noch eine kleine Erweiterung, die, weiß ich nicht, so 5-6 Euro wahrscheinlich wieder kosten wird. Also 3 ist eine magische Zahl, heißt es, glaube ich. Die kann man sich auf jeden Fall auf der Messe auch besorgen. Wer sich ein bisschen für Kinderspiele interessiert, das haben wir netterweise auch mitbekommen, der sollte sich mal Zauberei hoch 3 angucken, aus der Pegasus Kinderspielreihe mit diesen roten Boxen immer. Das macht wirklich einen auch coolen Eindruck. Habe ich mit meiner Tochter jetzt auch schon 2-mal gespielt. Es ist so ein bisschen wie Stone Age Junior. Also man kann es eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber es liegen auch da um das Spielbrett ja so runde Plättchen aus mit gewissen Symbolen drauf, die ich mir merken muss, damit ich dann mit den Zauberschülern, die ich spiele, durch den magischen Wald wieder zum Schlossinternat nach Hause komme, bevor mich der Geist von hinten fängt. Und ich darf aber nur weiterlaufen, wenn ich die entsprechenden Symbole finde, die ich gerade gewürfelt habe. Und die legen eben auch in so runden Plättchen außenrum aus. Deswegen dieser Stone Age Junior Vergleich und mit diesem Memory-Effekt. Aber ja, also und wir haben es jetzt zweimal gespielt und es war wirklich schön. Ich verliere bei sowas ja immer, wenn es um Memory geht, aber sie fand es toll. Mehr kann ich jetzt erstmal nicht berichten. Das sind die Sachen, die ich mir angeguckt habe. Wenn ich jetzt nochmal rekapituliere und ich müsste so Tipps geben, also schaut euch auf jeden Fall mal Raptor und Brave Rats auf der Messe an. Chariot Race ist, denke ich, ein richtig guter Tipp für Familienspieler, die so ein bisschen sich gegenseitig ärgern wollen vielleicht auch am Tisch, also wenn die Eltern mit den Kindern spielen. Und natürlich, ihr werdet es gleich hören, Stefan und ich waren beide begeistert vom Orakel von Delphi und Great Western Trail ist definitiv auch, denke ich, ein Kracher. Ja, und die Überraschung an dem Wochenende war für mich wirklich Camel Up Cards, aber da hört ihr das ja dann auch gleich nochmal dazu. Enttäuschend fand ich leider wirklich Design Town, das fand ich jetzt eher dröge. Bevor ich zum Schluss komme und mich verabschiede und dann den Teil von Stefan und mir noch hinten anhängen, möchte ich mich nochmal kurz bedanken für die ganzen schönen Begegnungen, die ich an dem Tag hatte. Schöne Grüße an den Matthias von den Bretterwissern, an Tim Koch von den Spielfreunden, an den Oliver Sack von Spielevaterblog, war auch wirklich sehr nett mit euch mal zu sprechen, den Benny Turk vom Brettspielblog fand ich auch ein interessantes Gespräch. Wolfgang habe ich mal getroffen, da kann ich bisher auch nur seinen Blog von Wolfgangs Brettspielrezensionen. Mit dem habe ich zusammen Mittag gegessen, war auch ein wirklich interessantes Gespräch. Spiel doch mal natürlich, die ganze Zeit mit der Kamera gewerkelt haben. Auch nochmal schöne Grüße. Michael Schmidt von der Spielwiese in Berlin, mit dem habe ich zusammen das Chariot Race gespielt. Hat auch sehr viel Spaß gemacht und beim Anstehen zum Buffet habe ich auch ein bisschen mit Carsten Höser von der Spielerei mal plaudern können. Hat mich auch sehr gefreut. Also ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber schöne Grüße an alle, die ich mal live erleben durfte. Hat den Tag noch ein bisschen mehr versüßt. Und natürlich nochmal vielen Dank an Pegasus für die Einladung. Wir würden uns freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder mit dabei sein könnten. Ja, dann bleibt mir zum Schluss euch nur noch viel Spaß zu wünschen auf der Messe. Falls ihr noch nicht da gewesen seid beim Hören dieses Podcasts, schaut bei Pegasus mal vorbei. Ich denke, es lohnt sich. Falls ihr uns da rumlaufen seht, quatscht uns gerne an, haben wir ja schon gesagt. Schickt uns Fragen für unsere Interviewpartner. Und falls ihr leider nicht hinfahren könnt, haben wir ein kleines Trostpflaster für euch. Nächste Woche am Samstag oder Sonntag, wenn der Herr Noah und ich schon unterwegs sind, wird die neue Folge von uns online kommen. Und die wird gehen über King of Tokyo und Kraftwagen. Also selbst die, die nicht zur Messe fahren können, kriegen noch ein bisschen was nächstes Wochenende. Und die erste Folge nach der Messe wird dann unser, ja, man muss es, glaube ich, denke ich, fast schon einen Marathon nennen, unser Interview-Marathon sein. Ich hoffe, dass ich den in der ersten Woche hinkriege, aber ich habe ja Ferien und dann kriegt ihr das eine Woche nach der Messe alles zu hören. Viel Spaß mit den letzten 6 Minuten noch, gut Brett und bis bald.
Du warst ja beim Presseevent von Pegasus.
Ach ja, das hast du ja auch noch aufgeschrieben.
Und wir haben es ja ausgespart, weil ich dann gesagt habe, da sollen alle zuhören können und deswegen nur ein bisschen erzählen kannst, was du angespielt hast und was deine Highlights waren.
Wir können ja über 2 Sachen kurz reden, die wir jetzt spielen konnten an dem Wochenende. Wie hat dir denn das Orakel von Delphi gefallen? Das haben wir ja zum Beispiel da vorgestellt bekommen.
Also man erkennt einen typischen Stefan Feld darin. Ja. Mir hat es wirklich gut gefallen, weil ich bin eigentlich nicht so der Stefan Feld-Freund normalerweise. Das sind eher so Spiele, wo man mich mit abschreckt. Ich halt einmal spiele und danach sage, ja, aber jetzt nicht nochmal. Und das hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen angefixt. Also da ist jetzt schon so, dass ich sagen würde, ich würde gerne nochmal spielen, ich würde es gerne nochmal ausprobieren. Der Aufbau war halt sehr aufwendig. Also bis wir das hingekommen haben, die Teile so hinzulegen.
Gut, aber wir haben an dem Wochenende ja auch noch Caverna oder Orléans gespielt. Da war das ja noch okay.
Da ist das auf jeden Fall noch im Rahmen. Also, aber das war ein bisschen knifflig am Anfang, aber da kommt man bestimmt auch rein. Und es ist halt auf den ersten Blick viel. Also man denkt sich dann, oh, sind das viele Sachen, viele Einzelteile und kann ich mir merken, was ist. Also sei es Statuen, das andere halt. Sind. Genau, ja, ich beschreibe gerade alle Feldspiele. Aber das auf jeden Fall hat.
Aber im Kern ist es eigentlich einfach, ne? Wenn man mal gerafft genau. Hat, wie hängen die Sachen zusammen?
Ja.
Geht ein Zug ruckzuck eigentlich.
Und ich fand das Thema auch wirklich schön. Also ich habe mich da ein bisschen so reinversetzt gefühlt. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, ich mache jetzt nicht nur was irgendwie Mechanisches, sondern dieses Orakel befragen und die Würfel dann verschieben. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Ja, genauere Infos und so gibt's ja dann auch in unserer November-Folge. Ah, okay. Da kommt es ja dann auch mit vor. Mhm. Eine Sache muss ich aber vielleicht schon noch kurz anmerken. Wir haben ja auch drüber gesprochen. Das ist eigentlich ein kleiner Fauxpas. Auch wenn der Matthias jetzt wieder behauptet, ich konnte das gut erkennen. Es gibt halt da 6 Farben. 2 von den 6 Farben sind rosa und rot. Und natürlich
Natürlich sind da für jede Farbe auch noch Symbole drauf. Das heißt, man kann es auch als Farbenblinder oder jemand, der das nicht so gut auseinanderhalten kann, an den Symbolen erkennen. Aber es war halt schon so krass ähnlich, dass das manchmal einfach genervt hat, ne? Weil man halt trotzdem genau hingucken muss.
Man muss sich also schon konzentrieren. Und bei den Würfeln habe ich am ehesten das Problem gehabt. Also wenn man die Würfel würfelt und dann anguckt, was ist jetzt rot oder ist es jetzt dieses Rosa, da war es halt dann über das Symbol, klar, geht's immer. Und auf dem Spielfeld ging es noch einigermaßen, da konnte ich es noch, sehen, aber bei den Würfeln war es echt schwierig.
Natürlich sind viele Farben schon verbraucht gewesen, aber wir haben dann auch überlegt, so ein dunkles Violett zum Beispiel wäre schon noch drin gewesen und das wäre irgendwie nochmal eine bessere Abstufung gewesen, also kleine Fauxpas.
Muss man sich halt mal anschauen, also wahrscheinlich gibt es viele, die sagen, ist überhaupt kein Argument, weil ich kann es total gut auseinanderhalten.
Ja, es hat jetzt auch nicht das Spiel kaputt gemacht.
Nein.
Das hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht übrigens, also mir gefällt es auch sehr gut, aber das fand ich ein bisschen schade für die Qualität, die das Spiel eigentlich hat, dann da so einen kleinen Fehler rein zu buttern. Aber sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Wenn man, also es ist ein harter Eurogamer, nix jetzt, was leichte Kost ist, aber wenn man auf sowas steht, auf jeden Fall mal angucken.
Also man zieht mit dem Schiff eben zu verschiedenen Inseln und sammelt dann eben Opfergaben auf, bekämpft Monster oder
muss baut Statuen. Von A nach B transportieren.
Genau, also verschiedene Aufgaben, 12 Aufgaben, die man zu erfüllen hat. Und muss es in diese Richtung geht, wenn man zuerst diese 12 Aufgaben erfüllt hat und wieder zurück bei der Zeus-Statue ankommt mit seinem Schiff, hat gewonnen.
Wir besprechen das ja nochmal genauer, aber wer das jetzt halt vor der Messe noch hört, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, finde ich. Das andere, was wir zu zweit gespielt haben, war das Camel Up Cards. Wie hat dir das denn gefallen?
Das fand ich echt gut.
Ja, ich auch.
Wir haben es zu zweit gespielt und ich fand es besser als das Würfelspiel. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann mehr beeinflussen.
Genau, weil du halt aber nicht magst, dass es so glückslastig ist.
Ja.
Ne? Du hast ja dann auch gemeint, du hast das Gefühl, ich habe gewonnen, aber ich weiß nicht warum.
Beim Camel Up. Ja, genau. Und hier hatte ich schon eher das Gefühl, ich kann es beeinflussen, weil man da aus einem Kartendeck eben Karten aussortiert. Das heißt, ich weiß immer schon ein bisschen, was passieren wird. Und der andere macht das Gleiche, sortiert eben auch aus. Und dann wird das auf einen gemeinsamen Deckstapel gelegt, der dann abgebaut wird. Und dann kann ich zumindest ein bisschen schon was abschätzen, was wirklich passieren wird.
Also du schmeißt immer ein paar Karten weg, hast du ja gesagt. Das heißt, du weißt, die sind raus. Ich weiß, was nicht drin ist. Ich weiß ein paar, die ich selber reingelegt habe. Und dann ist das wirklich ein taktisches Spiel eigentlich.
Richtig. Ne? Und das Konzept ist natürlich erhalten geblieben. Also man hat diese Kamele drin, die eben dann sich gegenseitig Huckepack nehmen, je nachdem, ob der Karte 1 oder 2 Felder abgebildet ist. Und was ich noch schön fand, war, dass man jetzt auch auf mittleres Kamel setzen konnte. Mhm. Weil beim anderen konnte man bewusst...
Der dritte wird.
Genau, und da irgendwie kann man auch die Mitte setzen, das fand ich gut. Da habe ich immer das Gefühl, das kann ich ein bisschen besser steuern als ein Sieger.
Mhm. Man darf sich übrigens nicht täuschen, nur weil es ein Kartenspiel ist. Das ist, glaube ich, vom Platzaufwand her sogar größer als das Originalspiel, könnte ich mir gut vorstellen, weil man die ganzen Wettkarten da auslegen muss.
Ja.
Aber es passt halt alles in die kleine Schachtel und dann ist es wirklich so für unterwegs eine gute Alternative, finde ich. Wie oder die bessere Alternative eigentlich.
Ja, also fürs Unterwegs auf jeden Fall.
Ist halt nicht mehr so ein Partyspiel.
Genau.
Ja.
Ich wollte auch gerade sagen, wir haben es zu zweit gespielt und da ist natürlich nochmal was anderes. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit mehreren funktioniert, ob man dann, wenn ich jetzt 4 Leute habe, das immer noch so gut abschätzen kann, weil dann hat natürlich weniger Karten, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, das skaliert ja dann nach oben. Also je nachdem, wie viele Leute mitspielen, ist die Strecke länger und es sind mehr Karten auf der Hand, beziehungsweise es werden andere Anzahlen weggeschmissen.
Ah, okay, das habe ich nicht gewusst.
Also für den Preis, den es also weiß ich nicht, 12, 13 Euro wird es, nehme ich mal an, kosten in der Größe da, ne? Sind es ja immer so 10, 12 Euro Spiele.
Also ich, vollkommen von mir gibt es eine Empfehlung.
Ja, auf jeden Fall. 1, 2, 3.